Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite Führungskräfte vor allem in Veränderungssituationen. In meiner Arbeit als Berater, Executive Coach und Moderator begegne ich immer wieder engagierten Menschen. Dazu zähle ich René Strothmann. René ist Unternehmer und Investor, neben anderen Rollen, die er so hat, mit Standort Osnabrück. Ich habe ihn bei einer Veranstaltung von Oak Horizon im November 2025 kennengelernt und mich haben seine Denke und sein Engagement einfach beeindruckt. Der besondere Anlass für mein heutiges Gespräch mit ihm: René hat soeben ein Buch fertiggestellt. Titel: Club of 100. Was passiert, wenn eine Gesellschaft nur aus 100 Menschen besteht? Sehr gelungen. Heute bin ich bei ihm und los geht's. Hallo René, wo befinden wir uns gerade?
Hallo Burkhard. Wir befinden uns hier in meinen Büroräumlichkeiten, ganz speziell hier in der, in unserem Besprechungsraum, wenn du dich hier umschaust. Weißt du, warum wir es Aviators Lounge nennen? Mhm. Ich bin leidenschaftlicher Flieger und habe dann gedacht, diesen Besprechungsraum, den ich mir hier baue, der soll dann auch so aussehen wie so eine Männer-Aviators-Fliegerhöhle.
Das kann ich bestätigen, das ist so, diese Anmutung. Trägt das auch mit dazu bei, dass ihr unternehmerische Ideen zum Fliegen bringt hier?
Ja, wir bringen unternehmerische Ideen, das ist eine schöne Analogie, wir bringen unternehmerische Ideen zum Fliegen und fliegen auch selbst.
Okay, genau. Ihr habt ja neben verschiedenen Unternehmen, in denen du drin bist, das wäre jetzt so der hemmungslose Werbungsteil, wenn man so will, ihr habt ja auch eine eigene Fluglinie, Company, wie nennt man es eigentlich?
Ja, Charterfluggesellschaft oder im technischen Begriff AOC. Also wir betreiben Geschäftsreiseflugzeuge aus einer Investorensicht, aber auch operativ. Das heißt, wir bringen Leute von A nach B. Das ist die meistgeflogene Strecke der Welt.
Von A nach B, genau. Ja. Und wenn wir uns umdrehen oder wenn du rausschaust, dann siehst du die Genusshöfe, auch ein sehr spannendes Projekt für Osnabrück. Wir sind ja in Osnabrück auch, das ist ja dein Hauptstandort, von hier bist du auch tätig. Genusshöfe, das ist ein Beispiel auch für deine unternehmerische Tätigkeit. Eigentlich ein Gelände, was so ein, aus meiner Sicht als geborener Osnabrücker runtergekommen war und was wachgeküsst werden musste. Nimm das doch gleich mal als Beispiel, wie du unternehmerisch tätig bist.
Ja, es ist ein sehr schönes Beispiel, aber es zeigt vielleicht auch, wie bauchgetrieben ich mitunter unternehmerische Entscheidungen, zumindest in diesem zweiten unternehmerischen Leben, getroffen habe. Wir befinden uns hier in Genusshöfen, das ist die alte Eisengießerei Schmidt. Mhm. Ein Areal, was man als Osnabrücker tatsächlich so vielleicht namentlich kannte, aber nicht wahrgenommen hat, weil es von der Hannoverschen Straße, das ist ja so eine der Haupteinfahrtsstraßen, völlig abgeschnitten war und durch so große Mauern und Zäune getrennt war vom Sichtfeld. Man ist einfach dran vorbeigefahren. Dahinter befindet sich aber, und das haben wir geöffnet, befindet sich eine klassische alte Industrieimmobilie mit diesen typischen Sheddächern und ein paar Nebengebäuden. Und wir haben das ein bisschen geöffnet und haben in diesem, wie ich finde, sehr schönen Industrieobjekt mit diesen Sheddächern, Sheddies nennen wir das, haben wir die Genusshöfe reingebaut. Das ist eine Mischung aus Backstube, Kaffeerösterei, Kaffeehaus, Tagesgastronomie und ein bisschen Eventgastronomie. Und hier direkt gegenüber in der alten Kranhalle haben wir eine Decke eingezogen und da befinden sich dann Büros, in denen ich jetzt aussitze mit dir.
Ja, okay, weil das finde ich so dieser Antrieb darin, Gelegenheiten zu erkennen und auch zu nutzen und damit auch irgendwie ja auch Osnabrück als Standort mit zu prägen. Weil für uns ist es schon auch ein kleines Highlight, auch wie so eine Eingangsstraße auch sich verändern kann und eine völlig andere Qualität kriegt. Also als geborener Osnabrücker, Der warst du nicht in der Hannoverschen Straße. Jetzt kommst du dahin, fährst mit dem Fahrrad hin und kannst hier deine Pizza essen oder ein Bierchen trinken. Das ist schon gut. Warum bist du eigentlich Unternehmer geworden? Das ist vielleicht auch interessant, weil das eine kleine Brücke auch nachher zum Buch ist. Du hast mir im früheren Gespräch mal erzählt, dass einer der Antriebe war, der Aspekt Freiheit. Freiheit für, Freiheit von, hat man, glaube ich, auch schon mal von gesprochen.
Ja, ist richtig. Also das ist das Kernnarrativ, Freiheit, wenn man versucht, so bestimmte Sachen, warum bin ich eigentlich irgendwo, versucht für sich selbst zu erklären, dann ist es ja, glaube ich, bei jedem so. Du hast Zufälle, die einen irgendwo hintreiben, aber es gibt ja immer eine Sache, die einen irgendwie antreibt. Und für mich war es tatsächlich so, ich habe in meinem kaufmännischen Leben natürlich auch als Angestellter gearbeitet nach dem Studium und immer irgendwie festgestellt, so dieses, ja, ich würde es jetzt anders machen als der Unternehmer oder ich, warum muss ich mich denn dafür rechtfertigen oder, ha, Mensch, warum haben sie, also ich fand das immer schwer, mich da erklären zu müssen und hatte eigentlich die unternehmerische Idee entweder nachvollzogen, verstanden oder wollte die auch mit prägen und fand es dann blöd, mich da irgendwie eingrenzen zu müssen oder für Sachen rechtfertigen zu müssen, die ich so nicht entschieden hätte.
Ja.
So, und das war sicherlich so das Grund. Ich habe mich damit 27 mit einem Studienfreund selbstständig gemacht, weil wir beide so getrieben waren. Mhm. Also wir gesagt haben, Mensch, das können wir doch eigentlich anders, vielleicht auch leicht hypertroph, das können wir vielleicht auch besser.
Ja.
Wir wollten es auf jeden Fall gestalten. Mhm. Und da war uns tatsächlich immer egal, ob wir damit viel Geld verdienen oder nicht. Und es war so dieses, wir können es für uns machen.
Ja.
Und das war so dieser, diese Freiheitsliebe, die sich dann tatsächlich auch in der unternehmerischen Tätigkeit so durchgezogen hat. Abhängigkeit von Banken, Abhängigkeit von einzelnen Kunden etc. sind immer Dinge, wo wir gesagt haben, wir fühlten uns immer dann unwohl, wenn es zu eng wurde. Und das hat uns dann angetrieben, ja, so Befreiungsschläge zu machen. Das kann ja Wachstum sein, zum Beispiel. Das kann das Hereinnehmen von strategischen Partnern sein und so weiter. Das war aber immer, das Grundnarrativ war immer, wir wollen nicht abhängig sein, also von Einzelnen, also Freiheit,
Ihr habt aber auch ein Unternehmen aufgebaut und dann, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig formuliere, zunächst verkauft, dann aber auch wieder zurückgeholt, wenn man so will.
Ja, zurückgeholt oder zurückbekommen oder wie auch immer. Genau, unser Kernunternehmen, das ich mit meinem Freund und Studienpartner Michael Sander gegründet habe, ist die Sander Strothmann GmbH. Da kümmern wir uns seit 2000, das war das Gründungsjahr, um die Konzeption, Entwicklung, Produktion von Gesundheits- und Pflegeprodukten, also Kosmetik- und Medizinprodukten, Hautpflege im klassischen Sinne und haben das als Unterdienstleister für viele Markenartikler gemacht, 20 Jahre lang, glaube ich, recht erfolgreich aufgebaut, in Georgsmarienhütte, also Landkreis Osnabrück, aber für die ganze Welt gearbeitet und 2020 auf 21 dann verkaufen können an ein Private Equity Unternehmen. Auch da das Kernnarrativ war Freiheit. Wir wollten irgendwie so ein zweites unternehmerisches Leben irgendwie sagen, das haben wir jetzt 20, 21 Jahre sehr intensiv und gemeinsam gemacht.
Ja.
Und jetzt wollen wir irgendwie mal was anderes machen. Das geht nur, wenn du dich in irgendeiner Form von einem Unternehmen auch löst. Und haben uns wirklich zu 100% gelöst, haben es verkauft. Und durch unterschiedliche Dinge, auch Einflüsse in Exportmärkten, China war ein wichtiger Markt für das Unternehmen etc., das Investment-Narrativ des Übernehmers ist nicht aufgegangen und man hat uns dann gefragt, ob wir nicht, sagen wir da wieder ein bisschen Engagement zeigen können und dann ist es nach wenigen Jahren des Verkaufs dann zu großen Teilen, hatten wir die Möglichkeit, es wieder zurückzuerwerben und betreiben es jetzt aus der Gesellschafterrolle auch weiter.
Heißt aber auch, du hast ja einen Teil Freiheit trotzdem behalten, weil du eben nicht jetzt im täglichen Doing bist, du bist nicht im Operativen drin, also die Freiheit schon bekommen, Freiheit von und Freiheit für, ist also in dem Fall auch aufgegangen.
Ist aufgegangen, im Kopf nicht ganz so frei, also tägliches Doing ja, völlig. Im Kopf ist es natürlich trotzdem so, wenn du Gesellschaft deines Unternehmens bist, fühlst du dich dem Ganzen irgendwie verpflichtet.
Klar.
Aber ja, mit hervorragenden Geschäftsführern, die das Tagesgeschäft da führen, ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Und ja, Freiheit bekommen und erhalten.
Frei für wäre dann die Brücke auch zum Buch. Ich hatte es mitbekommen, also aus unserem dem anfänglichen Kontakt über die Oak Horizon Veranstaltung bei Timo Segelmann. Auch an der Stelle Grüße und vielen Dank sozusagen für diese Kontaktherstellung, fand ich grandios. Vielleicht frei für ein Buch. Du hast ein Buch geschrieben. Und wir haben uns darüber ja im Vorfeld auch schon über den ein oder anderen Aspekt unterhalten. Aber die Frage ist natürlich schon, warum? Also was war Anlass und vielleicht danach, was ist die Grundidee des Buchs? Also wenn wir das dann als Leser in der Hand halten, was erwartet uns dann? Aber du hattest ja einen Anlass, du hast dann einfach mal gesagt, ja, so ein Aspekt Anlass war ein Streitgespräch, auch im persönlichen Bereich.
Ja, genau. Also
man würde es jetzt sofern das zu veröffentlichen ist.
Ja, also ich würde es jetzt als konstruktiven Dialog bezeichnen. Es war tatsächlich, es ging schon ein bisschen hin und her. Mhm. Also vielleicht die Grundidee. Mhm. Ich würde mich als politisch interessiert zeichnen. Wenn du unternehmerisch tätig bist, insbesondere weil ich ja in verschiedenen Branchen irgendwie aktiv bin, hast du immer wieder Schnittpunkte, die dich zwangsläufig mit Politik, mit Gesellschaft, mit gesellschaftlicher Entwicklung in irgendeiner Form zusammenbringen. Auch eine gewisse Resilienz erfordern, um überhaupt noch unternehmerisch tätig zu sein, wenn man sich denn das ganze Treiben so anguckt, warum man es eigentlich vielleicht auch nicht tun sollte. Mhm. Ich mache aber eher konstruktiv, wenn man damit auseinandergesetzt habe. Aber auch dann, und das ist eigentlich so meine Grundeinstellung, ich kann politisch nicht Smalltalk. Mhm. Also wenn ich irgendwie, also ich kann entweder gar nicht drüber reden oder intensiv.
Ja.
So, und das ist für mich immer so, dass ich entweder im Gespräch ausweiche oder aber auch in einem persönlichen Dialog mal sage, also ich kann dann nicht akzeptieren, wenn jemand sagt, ja, das ist da so und die da oben machen das so. Mhm. Und dann könnte man ja, wenn man den Diskurs nicht will, sagen, ja, stimmt, und die da oben machen sich die Taschen vorne, der kleine Mann muss alles bezahlen. Dann sind wir in diesem politischen Smalltalk und das kann ich nicht, weiß aber auch, dass wenn ich dann einsteige, dann zu 100% in irgendeinem Gespräch. So, und dann hast du immer wieder Reibungspunkte und Diskussionen. Und mir ist aufgefallen, dass in vielen Gesprächen, es gibt einen Auslöser, aber das sind natürlich viele Gespräche vorher, wo du gemerkt hast, dass viele aus meiner Sicht gesellschaftliche Fehlentwicklungen immer wieder so schulterzuckend akzeptiert werden, weil man sagt, ach, es ist aber auch ja alles so schrecklich und es ist alles wahnsinnig kompliziert und das verstehen wir nicht und das muss auf europäischer Ebene. Und es wird immer so es wird immer eine ganz große Masse bemüht, um Dinge zu erklären, wo man eigentlich so mit Common Sense, normalem Grundgefühl für Zusammenhänge sagen würde, ja, das kann doch so gar nicht funktionieren, aber das würde man doch eigentlich anders machen. Und tatsächlich gab es dann so einen Abend, eigentlich ein nettes Beisammensein, wo wir dann auch eine sehr aufgeschlossene Gruppe Menschen, die auch alle politisch interessiert sind und sich auch dem Diskurs stellen. Und dann ging es da eben auch hochher, dass man sagt, ja, ich eher unternehmerisch, freiheitsliebend geprägt die Argumente gewählt habe und eher gegen Staat, also Staat als Allmacht und alles organisieren müssen und eher für libertär, liberal, frei, die Kräfte sich entwickeln lassen und auch durchaus mal vielleicht auf eine Subvention verzichten und auf eine Hilfeleistung und so weiter. Also eher diesen Teil eingenommen habe und die anderen Teilnehmer zum Teil eben da doch sehr verbissen für Staat und Regelung und ja die Sinnhaftigkeit von bestimmten Sachen erschloss sich nicht.
Ja.
Und es wurde als Argument für die, das wird ganz oft, das siehst du im politischen Diskurs ja oft, wird gesagt, ja, das verstehst du nicht oder das ist viel größer oder das müssen wir europäisch denken, habe ich vorhin schon gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich will da mal ausbrechen und habe dann im Gespräch virtuell so gesagt, okay, wie wäre denn jetzt diese spezielle Situation, wenn wir das nicht mit 80 Millionen Deutschen diskutieren müssen, sondern wenn wir nur 100 Leute wären. Mhm. Und diese 100 Leute, und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, sich alle kennen würden namentlich. Mhm. Und wenn du diese Schablone von 100 Leuten dann auf die Dinge, die im Moment in großen Unternehmen, in staatlichen Strukturen oder wie auch immer diskutiert werden, wenn du diese Schablone auflegst, dann werden viele Dinge plötzlich ganz banal einfach und sagst, na klar, das geht nicht oder ja, so müsste man es machen.
Ja.
Und das war insofern ein Auslöser, als dass diese Klarheit dazu geführt hat, dass die Diskussion nicht in die Richtung führte, wie, Mensch, du hast ja recht, das müssen wir so machen, sondern dass es eher so ein bisschen bissiger wurde. Mhm. Und das hat mich tatsächlich mehr und mehr beschäftigt, so wie es mich vorher aber auch schon beschäftigt hat. Und da habe ich gesagt, den Gedanken musst du mal runterschreiben und vielleicht machst du da mal so, weiß ich, für einen Lions Club oder wie auch immer, eine PowerPoint-Präsentation raus. Ja. So, und dann ist das aber auch ein Prozess von über anderthalb Jahren jetzt gewesen. Aus dem Runterschreiben für eine Präsentation ist der Gedanke dann größer und größer geworden. Dann gesagt, naja, dann schreibst du es ganz auf. Und aus dem etwaigen Ärger und dem Ventil einer Präsentation ist dann letztlich sowas wie ein Buch geworden. Mhm. Also das ist am Ende dann jetzt runtergeschrieben tatsächlich, der Club of 100, wo der Gedanke einmal komplett durchentwickelt wurde.
Ja. Bring uns in das Buch mit so ein paar Happen, wenn man so will. Also der Untertitel ist ja, was passiert, wenn eine Gesellschaft nur aus 100 Menschen besteht. Der Gedanke, als du mir das zum Vorablesen gegeben hast, der hat mich ja sofort gepackt, wo ich mir dachte, ja spannend. Also komplizierter machen in der Argumentation kann jeder. Aber mal zu reduzieren auf ein Denkmodell, an dem bestimmte Sachen deutlich werden, das fand ich richtig cool. Gib uns mal 2, 3 Beispiele und dann kann ja jeder für sich durchaus von den Hörern nochmal überlegen, okay, gehe ich da mit? Weil man muss ja schon bereit sein, dieses Experiment mitzumachen. Weil man kann sich ja auch zurückziehen und sagen, ja, aber die Welt ist nun mal komplex, eines der Wörter, die das wahrscheinlich am meisten missbraucht wird. Und deswegen kann ich eh nichts ändern. Wir sind ja so klein, wir sind ja 80 Millionen und so weiter. Also die Grundvoraussetzung, die Prämisse ist natürlich, man muss sich erstmal drauf einlassen.
Ja.
Aber wenn, dann ist das erkenntnisfördernd. Das war mein Erlebnis auch in dem Lesen des Buchs. Bring uns ein bisschen rein.
Also, der Grundgedanke, du hast es gerade schön zusammengefasst, ist, Einfachheit ist eigentlich schwierig herzustellen. Mhm. Komplex kann jeder. Mhm. Also du kannst dich immer hinter Komplexität verspringen. Und das kennt, glaube ich, jeder aus der Schulzeit. Die richtig guten Lehrer haben einem komplexe Sachen immer sehr einfach erklärt. Mhm. Und und ich glaube, das ist auch so, wenn du Mitarbeiter führst oder Menschen führst oder mit Leuten was erklären willst oder deinen Kindern erklären willst, dann fängst du ja auch nicht erstmal mit Algebra an, sondern du fängst mit 1+1 an. Mhm. Oder du fängst mit einfachen Bildern an und sagst, Mensch, wenn das so ist, so diese 7 Äpfel und 5 Äpfel, ja, und so, wie viele Äpfel habe ich? Und damit schaffst du ja Verständnis. Und wenn du das Verständnis einmal geschaffen hast, dann kannst du Komplexität zulassen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist oft andersrum. Mhm. Wir sagen einfach, es ist wahnsinnig komplex und wir erklären, warum es so komplex ist, verlieren aber damit die Einfachheit aus den Augen. Und ich glaube, die meisten Sachen sind einfach runtergebrochen, einfach zu erklären.
Ja.
Und die Komplexität dient, ich habe das so geschrieben, als Nebelwand, um vielleicht sich dahinter zu verstecken und Partikularinteressen durchzusetzen, weil jeder so sein Süppchen kochen will und in der Komplexität sich verstecken will. Einfachheit herzustellen ist aber kompliziert, weil ich kann das nur herstellen, wenn ich es verstanden habe. Mhm. Ein guter Lehrer hat einen komplexen Zusammenhang verstanden und kann ihn mir deswegen einfach erklären. Ja. Jemand, der ihn nicht verstanden hat, versucht es mit Fachbegriffen und komplex und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist Einfachheit die Lösung. Und ich glaube, das kannst du auch auf die Gesellschaft runterbrechen. Und ich habe es an einzelnen Beispielen, ich will vielleicht eins jetzt hier mal nennen. Wenn du nur 100 Leute hast und 100 Leute teilen sich, du guckst ja einfach mal die ganzen normalen Statistiken an, wie sind denn 100 Leute überhaupt entsprechend verteilt? Mhm. Wie viel sind denn? Und ich habe gesagt, wir setzen uns einen Werterahmen. Wenn man über 70 ist, soll man nicht mehr arbeiten und unter 18 soll man nicht mehr arbeiten. Mhm. So, dann nehme ich mir die Verteilung und dann nehme ich mir 100 Leute und teile die schon auf. Wer ist denn über 70, wer ist unter 18? Dann bleibt nur noch ein Teil über. Mhm. Der Teil, der in der Mitte überbleibt, den teile ich dann irgendwo auf und sage, ja, manche müssen sich irgendwie um Produktion kümmern, manche müssen sich um Landwirtschaft kümmern, manche müssen sich aber auch um Kindererziehung kümmern, um Medizin. Mhm. Dann gibt's welche, die sollen vielleicht für innere Sicherheit sorgen, sowas wie Polizei. Da muss ich sagen, einer muss vielleicht auch das Gemeinwesen organisieren, den nenne ich dann Staat und so weiter. Mhm. Und dann fange ich an, sehr einfach, diese 100 Leute, und das kann ich übertragen auf 80 Millionen oder 100 Millionen, die einfach aufzuteilen. Und was dabei schon erschreckend ist, ist, wie klein der Teil ist, derer die tatsächlich noch arbeiten können. Mhm. Also für die über 70-Jährigen und unter 18-Jährigen irgendwo arbeiten. Im Sinne von Wertschöpfung. Ja. Zu sagen, wenn ich schaffe mir so einen Rahmen und ich habe diesen Kasten dann irgendwie gemalt, so ein Rechteck, in dem diese 100 Leute sind, das ist dann jetzt vielleicht unser Staat, unsere Gemeinschaft, dann ergibt sich völlig, man kann ja nichts dafür, dass man unter 18 ist und man kann nichts dafür, dass man unter 70 ist. Mhm. Aber die Regeln unseres Gemeinwesens sind, die sollen von den anderen mitgetragen werden. Okay, also dann haben wir noch so Sachen wie, in diesem Kasten definieren wir unsere Regeln wie Frauen und Männer sind gleich, uns ist eine religiöse, eine sexuelle Orientierung irgendwie egal und so weiter und so weiter. Bestimmte Regeln, Eigentumsrechte und so weiter. Das ist so, dann, das ist unser Regelrhythmus. So, und dann bleiben aber am Ende irgendwie 30 Leute über die 30, 35 Leute, je nachdem, wie du das aufteilst, die irgendwie aktiv sind. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel von diesen 35 Leuten, die ganz normal arbeiten, also wertschöpfen, produktiv sind, melden sich jetzt 3 Leute krank. Mhm. Dann würden bei den, es würde in dieser 100er Gemeinschaft, und das ist der entsprechende Vorteil, da kennen sich alle, die kennen sich alle namentlich. Da gibt es den Burkhard, da gibt es den René, da gibt es noch den Michael, da gibt es die Michaela, wie auch immer. Die kennen sich alle. So von den 35 melden sich 3 krank. 2 Effekte würden passieren in einem 100er Club. Wenn die sich wirklich krank melden würden und die wären gar nicht krank, sagen wir 2 davon sagen, ich fühle mich heute nur nicht so, ich habe vielleicht auch keine Lust zu arbeiten, dann würden nach 3 Tagen der Michael und die Michaela bei Burkhard und René klingeln und sagen, Jungs, das ist zwar ganz schön, dass ihr euch hier ein bisschen ausruhen wollt, aber also wenn ihr das dauerhaft machen wollt, dann müssen wir an unserem System arbeiten. Dann können wir für die 80-jährige Else und den 5-jährigen Timmy nicht mehr so viel übergehen. Also kommt wieder Arbeit. Das wäre Effekt 1. Ja. Soziale Kontrolle, Druck, wie auch immer.
Ja.
Und völlig offensichtlich, unabhängig von deinem tatsächlichen Zustand, so diese, Mensch, du kannst doch arbeiten, komm doch mal. Ganz normaler Prozess, würde auch gar kein großes Aufsehen erregen. Was aber vorher passieren würde, und deswegen war das gar nicht erforderlich, wir beide würden uns gar nicht krank melden.
Ja.
Weil wir die anderen ja kennen. Wir wissen ja, dass wenn wir heute kürzer treten, die eben genannten Effekte einstehen und dadurch, dass es sichtbar, unser Fehlverhalten wäre sichtbar und dadurch würden wir es nicht tun.
Ja.
So, und diese beiden Effekte, ich habe das ja im der erste Untertitel, den ich bei dem Buch geschrieben hatte, ich weiß gar nicht, warum ich den dann gestrichen habe, wie größer werdende Einheiten Asozialität fördern. Und letztlich ist es ja das, was uns beschäftigt. Weil wir glauben, uns in einer großen Masse verstecken zu können, weil wir glauben, dass unser Verhalten nicht gesehen wird, weil es konsequenzlos bleibt, verhalten wir uns opportunistisch, völlig nachvollziehbar menschlich. Jeder versucht irgendwie sich zu optimieren, den minimalen Mitteleinsatz in irgendeiner Form zu bringen und dann fallen wir letztlich der Gemeinschaft zur Last.
Und also an diesem Beispiel finde ich es ja, wenn man so will, auch im familiären oder Vereins- oder sonstigen Kontexten erlebt ja jeder es auch. Also was passiert, wenn jetzt einer ständig den Müll nicht rausträgt, dann müssen die anderen sich halt mehr drum kümmern. Aber der 5-Jährige kann das noch nicht. So, also müssen die anderen mehr arbeiten. Also die Augenfälligkeit sozusagen eines sozialen Fehlverhaltens wird, und deswegen mag ich dieses Modell, wird einfach daran nochmal deutlich. Es wird aber auch deutlich, dass eben Gesellschaft sich mittlerweile so organisiert, dass man untergeht in einer Masse und damit natürlich auch die Verantwortlichkeit, ich nenne das ja immer Kultur der Folgenlosigkeit, dass das dann auch überhaupt möglich wird, auch an der Stelle. Also von daher, ich finde es verblüffend, das wäre ein Beispiel zu sagen, nehmen wir einfach mal 100 Leute, die sich kennen, ziehen die ab, die noch nicht arbeiten können und die nicht mehr arbeiten können. Das Ganze hat ein Regelwerk dahinter. Das finde ich auch sehr, sehr klug an deinem Modell, dass man sagt, das sind Voraussetzungen, Prämissen, die man mitdenken muss in einem solchen Modell. Gibt es ein zweites Beispiel, wo du sagst, das ist auch, zeigt nochmal die Tauglichkeit eines solchen Ansatzes?
Das, was wir auch tagtäglich erleben und es eher in statistischen Zahlen untergeht, der Wechsel von produktiv in Verwaltung. Nehmen wir jetzt wieder das vorhin genannte Beispiel. 35 Leute sind aktiv. Und wie gesagt, diese Aufteilung ist völlig normal und gewünscht, weil ich mir ansonsten das Regelwerk nicht leisten kann. 35 Leute sind aktiv und wir haben vorher festgelegt, Mensch, um diese 100 Leute zu organisieren, gehen 1 oder 2 in die Verwaltung. Also um das zu organisieren, das Gemeinwesen.
Ja.
Das ist übrigens schon die wichtige Aussage. Der Wechsel in die Verwaltung ist da, um das Gemeinwesen zu organisieren. Nicht um das Gemeinwesen zu blockieren. Aber das ist vielleicht nochmal ein separates Thema. Nehmen wir jetzt diese 35 Leute, die melden sich nicht krank, sondern 2 davon sagen, Mensch, dieser Verwaltungsjob, der ist auch eigentlich total cool. Den möchte ich ja viel lieber machen, als irgendwie zu arbeiten. Dann würde der Verwaltungsmensch sagt, Mensch, ich schaffe das hier gar nicht mehr alleine. Ich brauche noch 2, die mir helfen. Und wirbt quasi 2 ab aus dem produktiven Pool in den Verwaltungspool, der per se wichtig ist, aber nicht produktiv. Ich glaube, es ist noch mal wichtig zu differenzieren. Ja. Die wechseln jetzt also. Aus 35 werden 32 und aus 2 werden 5 oder 4, je nachdem, wie viel ich jetzt abgezogen habe. Das ist ein so heftiger Effekt auf 100 bezogen, wenn man sich das dann anguckt, wie stark die, weil es wandern nicht 2 ab, sondern es ist -4, weil die anderen 2 müssen ja mitbezahlt werden. Und in dem 100er Club würde Folgendes passieren. Gemeindeversammlung oder nennen wir es mal Clubversammlung. Man würde sich kurz zusammenfinden und sagen, sag mal, warum ziehst du denn da gerade 2 Leute ab? Und dann sagen, ja, aus den und den Gründen. Dann würde man sagen, einer vielleicht. Aber dann müssen wir mal gucken, weil dann entweder müssen wir unten mehr erwirtschaften, aber sonst können wir unser System hier nicht irgendwie aufrechterhalten.
Ja.
Eine völlig normale Diskussion. In jedem Tennisverein, in jedem Sportverein, in jeder Familie.
Klar.
Mensch, wenn du weniger bringst, dann müssen wir unsere Ausgaben kürzen. Völlig normal. Im Staat völlig in einer statistischen Nummer verlieren und wir sagen einfach nur, ja, wir haben dieses Jahr, keine Ahnung, erstes Quartal 280.000 Industriejobs abgebaut, aber das wird überkompensiert, weil die Verwaltung gewachsen ist. Mhm. Oder es wird zum Teil kompensiert, weil die Verwaltung... Und alle nehmen das so hin und sagen, naja, es geht halt dann ganz normal weiter.
Ja.
In einem 100er-Club würde man sofort reagieren. Mhm. Man würde sofort reagieren und sagen, entweder weniger Ausgaben oder höhere Produktivität oder aber Verwaltung runter. Also das geht halt nicht.
Ja.
In der Gesellschaft geht's. Und alle zucken mit den Schultern und sagen, das ist so dieser Blick, den ich auf diese Sache habe. Und deswegen kann ich in normalen Diskussionen dann nicht sagen, ja, das ist halt so. Und ja, Mensch, wir haben halt auch so viele Verwaltungsaufgaben. Und dann sage ich, ja, aber das kann doch nicht gut gehen.
Ja.
Und am 100er-Club sagt mir jeder in der Diskussion, ja, stimmt, da hast du recht. Mhm. Aber bei 80 Millionen Leuten ist es halt anders. Mhm. Und meine These ist, es ist, wenn es bei 100 nicht klappt, klappt es auch bei 80 Millionen nicht. Mhm.
Also das finde ich das Reizvolle daran. Und ich habe das Buch ja gelesen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, wir können uns Verwaltung sparen, so nach dem Motto, je mehr wir Verwaltung sparen, desto produktiver werden wir. So einfach ist es ja nicht, sondern ich muss definieren, wie viel Verwaltung ich brauche, damit ein solches Wesen funktioniert sozusagen. Und zwar analog zu den Regeln, die man vorher vereinbart hat. Es ist also nicht so zu sagen, man macht jetzt ein Bashing. Man braucht ja auch Polizisten, man braucht vielleicht Militär, man braucht Ärzte und so weiter, wobei Ärzte schon wieder den Produktiven zuzurechnen wären. Aber das gefällt mir daran, dass es ja jetzt kein umgedrehtes klassenkämpferisches Modell oder was auch immer ist, sondern einfach eine differenzierte Betrachtung von Wirkmechanismen, die da sind. Das finde ich sehr reizvoll. Was mir da auf der Zunge liegt, ist die Frage, du hast das Buch ja auch, zumindest jetzt, ist es ja gerade im Druck. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir packen die Liefermöglichkeiten in die Shownotes. Also es gibt eine sozusagen die Premium Edition, die jetzt gedruckt worden ist. Die kann man bei dir auch beziehen. Da packen wir deine E-Mail einfach mal in die Shownotes rein. Und danach gibt's dann die weitere, die dann später auch in Buchhandel kommt mit ISBN und so weiter. Aber das Reizvolle ist natürlich jetzt zu den Frühen zu gehören und zu sagen, ich lese das schon mal, weil das schon für mich einfach hilfreich ist in dieser Situation, um diskutieren zu können, um die Zuversicht nicht zu verlieren und überhaupt vielleicht auch eine neue Plattform zu finden, wo man sagen kann, können wir uns darauf mal einigen? Können wir auf dieser Basis mal diskutieren? Also das vorweg. Die Leute, die es schon gelesen haben, was ist die Reaktion?
Die Reaktion war für mich tatsächlich, vorausschicken muss ich vielleicht, als ich das geschrieben habe oder den Gedanken entwickelt habe, habe ich gesagt, das ist so unfassbar banal. Mhm. Also das kannst du ja nicht aufschreiben und wirklich als Buch rausbringen, weil wird ja jeder sagen, ja klar, also weiß ja jeder, das ist ja dieser berühmte Common Sense. Mhm. Also so deswegen, der Gedanke dahinter ist jetzt weder revolutionär, auch im Übrigen schon von hunderten Leuten wissenschaftlich durchdacht und vorgedacht worden, das habe ich nicht erfunden. Da gibt ganz viele entsprechende Studien und Experimente auch zu, wie Menschen im Kleinen und im Großen funktionieren und warum Anonymität irgendwie anderes Verhalten fördert, opportunistische Geschichten etc. Also das, was ich da geschrieben habe, ist nicht von mir erfunden, ist nur zusammengefasst aus der unternehmerischen Perspektive.
Ja.
Trotzdem habe ich es dann irgendwie runtergeschrieben. Warum? Weil die Rückmeldung derer, mit denen ich vorher darüber erst gesprochen habe, so positiv waren. Weil du guckst dann wirklich so in so Augen und sagst, ja Mensch, also wenn du es mir jetzt so erklärst, eigentlich hast du ja recht.
Ja.
Und die Leute irgendwie sich fast darüber gefreut haben, für die Diskussion, in denen sie sich vielleicht selber befinden, mit Leuten in ihrem Umfeld, irgendwie jetzt ein einfacheres Modell bekommen zu haben, weil sie vielleicht nicht perfekt politisch informiert sind, weil sie sich mit europäischer Gesetzgebung, deutscher Gesetzgebung, Länderfinanzausgleichen und diesen ganzen Komplexität bringenden Dingen nicht so auskennen, vielleicht eher zurückzucken und dann so sagen, ja, so nach dem Motto, ja, davon verstehe ich ja nichts, fühlt sich irgendwie falsch an, aber ich verstehe nichts davon, deswegen beteilige ich mich nicht an der Diskussion und werde so mundtot gemacht. Mhm. Oder im vorauseilenden Gehorsam beteilige ich mich nicht daran. Und da hatte ich das Gefühl, die Leute wissen, dass diese wirklich banale Einfachheit sehr zu schätzen.
Ja.
Deswegen habe ich es dann ausformuliert und den Leuten, denen ich es gelesen habe, bei denen war es dann genauso. Es kam auch wertvoller Input in Bezug auf, Mensch, so kannst du das nicht schreiben oder das ist vielleicht zu oder hast du das schon berücksichtigt? Ich habe das da gelesen. Und da kam also von vielen Leuten ein guter Input, den ich dann versucht habe, am Ende zusammenzufassen. Ja. Allerdings, letzter Satz dazu, immer ganz bewusst vereinfachend gehalten. Also ich habe der Verlockung der Komplexität versucht zu widerstehen. Mhm. Weil in jeden Gedanken, in den du dich reindenkst, heißt es immer so, ja, aber es gibt ja noch den Sonderfall. Mhm. Oder es gibt ja dies und so weiter. Ich gesagt, ja, das gibt es alles. Aber der Grundgedanke an sich muss so schlicht und einfach formuliert und gehalten werden, weil sonst wiederum das Verständnis gefährdet wird.
Ja, es ist ein Modell. Und das finde ich das Reizvolle daran. Jedes Modell ist nicht die Wirklichkeit, sondern es bildet Wirklichkeit unter bestimmten Aspekten ab und lässt andere weg. Das ist klar. Aber ich habe es dir ja genauso zurückgemeldet. Ich fand es verblüffend im positiven Sinne. Und für mich auch etwas, wo ich mir auch denke, ja, das ist gut, das will ich mal ausprobieren, auch in Diskussionen. Denn ich glaube, einer der Punkte ist, der Podcast ist ja für unternehmerische Menschen, die liegen mir schon seit vielen, vielen Jahren, seit 35 Jahren am Herzen als Begleiter. Der Punkt ist ja, wie sorgen wir dafür, dass wir angesichts der gegenwärtigen Situation, Herausforderungen, sowohl in Deutschland für sich genommen, finde ich schon anstrengend genug im Moment. Auf der anderen Seite aber auch, keine Ahnung, technologische Veränderungen. Was bedeutet Digitalisierung weitergedacht? Wie verändert sich ein Staatswesen dadurch? Das sind ja Punkte, wo man sagt, wir können uns nicht erlauben, die Klappe zu halten, sondern wir müssen uns ja beteiligen als unternehmerische Menschen, egal in welchen Rollen wir jetzt gerade sind. Und dafür ist das für mich eine gute Handreichung einfach, wo ich mir denke, ja, so wie du es gedacht hast, glaube ich, geht das auch auf. Was mir auch noch auf der Zunge ist die Frage, hast du auch schon mit Politikern darüber gesprochen? Hast du das vor? Also was ist auch ein bisschen der Plan von dir, das Buch bekannter zu machen? Denn wenn es nur in der Schublade liegt, ist ja doof. Ich meine, ist auch schön, kann man sagen, ich habe den Gedanken mal durchdacht. Es ist legitim, klar, kann man machen. Es ist wie ein Bild, was man malt und keinem zeigt. Das kann ja auch genial sein. Aber du willst es ja durchaus auch in den Diskurs einspeisen. Du bist ja jetzt kein Wanderprediger, aber du bist ja auch umtriebig. Also was hast du vor in nächster Zeit? Welche Politiker wirst du heimsuchen? Hat Matthias Mittelberg schon ein Exemplar bekommen? Kriegt das von dir in die Hand gedrückt? Wie gehst du vor?
Ja, ich habe tatsächlich da gar keinen Plan, aber du hast recht. Ich suche ja, sonst hätte ich es ja gar nicht geschrieben, ich suche ja durchaus da den Diskurs. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kann entweder gar nichts dazu sagen oder dann ganz. Mhm. Das mag auch nicht alles immer richtig sein. Das ist natürlich auch durch mein Leben in irgendeiner Form geprägt, wie ich irgendwas sehe. Und deswegen fand ich es schon mal in erster Stufe gut, es überhaupt als Buch abzuschließen. Mhm. So wie du es gerade beschrieben hast mit dem Bild. Dann hänge ich es mir halt an die Wand. Aber ja, ich würde es gerne, und das ist ja heute hier mit dir tatsächlich die Premiere, dass wir irgendwie offiziell drüber sprechen, es auch ein bisschen zumindest als Gedankenmodell anderen zur Verfügung stellen und öffentlich machen, weil ich glaube, dass es die Diskussion in vielen Sachen vereinfacht und uns insgesamt als Gesellschaft auch helfen kann. Ja. Das soll jetzt nicht überhöht klingen, du weißt, wie ich es meine.
Ist ein Beitrag.
Es kann ein Beitrag sein, den wir, glaube ich, als Unternehmer auch leisten sollten. Und nein, ich habe noch nicht mit Politikern gesprochen. Ich habe ein Problem tatsächlich mit politischen Menschen. Mhm. Da sind wir nämlich, die sind ja Teil dieser Partikularinteressen. Also der Begriff an sich Partei beschreibt es ja schon. Mhm. Also natürlich versucht die Partei immer für ihre jeweilige Wählerschaft irgendwie das entsprechende rauszuholen. Das bedeutet aber ja nicht, dass es für den 100er-Club gut sein muss. So, ja. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich eher auf so Modelle Singapur oder wie auch immer irgendwie kommen, wo wir sagen, so, das ist unser Werterahmen. Wie kriegen wir das organisiert, eher technokratisch und weniger Partikularinteressen berücksichtigend? Und je mehr ich meiner Wählergruppe verspreche, indem ich einer anderen Wählergruppe vielleicht was wegnehme, umso mehr habe ich dann davon und so weiter. Deswegen ist der Politiker an sich für mich jetzt nicht der erste Ansprechpartner. Ich glaube, das muss tatsächlich eher aus der berühmten Mitte der Gesellschaft kommen, die ja immer politisch bemüht wird, aber nie wirklich befragt wird. Ja. Und das sind für mich im weitesten Sinne die in der Gesellschaft tätig sind. Das können Unternehmer sein, das können aber auch Leute sein, die sich anderweitig engagieren im Vereinswesen oder wie auch immer, die dann vielleicht auch mal die Stimme erheben und sagen, nee, die nächste Subvention, die nächste Regelung, das nächste Gesetz ist einfach nicht erforderlich. Mhm. Wir müssen es mal wieder einfacher machen. Ja. Und wenn das eine breitere Stimme bekommt, Politik dann darauf reagiert. Politik ist ja im Sinne opportunistisch. Mhm. Also die gestalten ja nicht, die reagieren ja auf Schwankungen, Meinungsumfragen oder wie auch immer. Ja. Und wenn wir ein bisschen dazu beitragen, zu sagen, ja, ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Selbstbestimmung und ein bisschen weniger Verwaltung ist gut, dann können wir uns als Gesellschaft, als Industriestandort, als Wirtschaftsstandort auch entsprechend weiter.
Also ich stelle mir schon vor, hatten wir ja auch in einem der Vorgespräche mal drüber gesprochen, Ich stelle mir schon vor, auch, dass du, also sehe ich jetzt gerade so als Bild, dass du dann auch irgendwo das Buch nicht nur vorstellst, sondern auch vertrittst, das Modell vertrittst und dass man sich daran auch mal reibt. Keine Ahnung, vielleicht lädt die Neue Osnabrücker Zeitung oder irgendeine andere Zeitung lädt ein, am besten die Neue Zürcher oder was auch immer, und sagt dann, okay, wir laden jetzt mal dazu ein, wir machen mal ein Panel dazu und du bist dann einer, der dann als Unternehmer auch so ein Ding vorstellt. Fände ich hilfreich. Also auch da die Stimme zu erheben und dann nicht nur zu sagen, ich bin der Meinung das, sondern ich habe ja mal ein Modell. Lass uns das einfach mal anlegen. Diese Leistung zur Verfügung zu stellen, das Modell zur Verfügung zu stellen, ja, finde ich spannend. Also es werden ja ein paar tausend Leute hören, diesen Podcast. Mhm. Von daher sind wir mal gespannt auf die Resonanz. Wir packen eine E-Mail-Adresse rein. Aber Achtung, sei nicht überrascht, wenn da auch tatsächlich Nachfragen kommen. Das wäre ja auch in deinem Sinne.
Ist absolut gewünscht. Und ich stehe dafür ja auch zur Verfügung. Ich ziehe den Kreis auch tatsächlich ein bisschen weiter. Wenn du unternehmerisch tätig bist, hast du natürlich auch entsprechende Verbindungen. Mhm. So, wir gehören ja als Unternehmer immer eher zu den Bösen und nicht zu den Gestaltenden, die vielleicht einen Mehrwert beitragen. Insofern ist man per se in der Defensive, aber ich nehme den Ball auf.
Ja, klar. Du hattest ja auch schon Beispiele genannt wie Singapur oder Ähnliches. Vielleicht ist es auch Zeit, nicht nur solche Denkmodelle anzuwenden, sondern auch mal ein bisschen Tabula Rasa zu sprechen und zu sagen, was wäre denn ein Modell, was uns insgesamt weiterhelfen würde. Aber das muss man natürlich dann entwickeln, wahrscheinlich auch gegen Widerstände in Diskursen auch verteidigen. Also insofern danke auch für den Beitrag, deswegen ja der Podcast heute. Wenn mir das nicht gefallen hätte, säßen wir jetzt nicht hier. Ja, also ich finde das schon gut. Vielleicht nochmal zusammenfassen an der Stelle. Es gibt das Buch jetzt in der ersten Auflage. Ich packe in die Shownotes die Bezugsadresse. Man kann dir eine E-Mail schicken dann entsprechend. Aber auch, um mit dir in Kontakt zu treten, wenn man zum Beispiel sagt, können Sie sich vorstellen, bei uns irgendwo tatsächlich mal Gast im Panel zu sein, sowas in der Art.
Ja.
Wahrscheinlich wäre es dann sinnvoll, für irgendeinen noch zu bestimmenden guten Zweck auch entsprechend in die Tasche zu greifen und einen Beitrag zu liefern, damit das Ganze dann auch nochmal eine Hebelwirkung hat. Aber das könnt ihr dann mal ausmachen. Genau. Ich gehe jetzt mal nicht weiter auf Details von dem Buch ein, weil ich glaube, wir haben Appetit auch gemacht, das zu lesen. Ich kann verraten, da sind noch andere Beispiele, die auch verblüffend sind. Im Sinne von, ja, ist auch wahr so. Mhm. Und müsste man vielleicht auch mal durch die Brille sehen, dieses Beispiel. Dann kommt man auch zu Einschätzungen, die vielleicht nicht immer gleich von Partikularinteressen wie ein Magnet zur einen oder anderen Seite abgelenkt werden, sondern wird wieder denkfähig vielleicht sogar erstmal und dann auch handlungs- und entscheidungsfähig. Zur Abrundung würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die wieder auf den Unternehmer, wobei das ist ja auch Teil deines Unternehmerdaseins, die Stimme zu erheben. Aber so Projekte, was hast du noch vor in der Pipeline? Was gibt's, also was zumindest, worüber wir reden dürfen? Mhm. Gibt's noch mehr Genusshöfe? Gibt's eine neue Fluggesellschaft? Machst du irgendwas anderes Spektakuläres? Worauf können wir uns freuen?
Also wirklich Spektakuläres vermute ich nicht. Mhm. Die bestehenden Projekte sind schon durchaus... Ja. Arbeitsintensiv, bringen aber auch fast alle wirklich Spaß. Wenn ich vielleicht ein paar Sachen sagen darf, die aktuell so in der Entwicklung sind, hier in den Genusshöfen. Wir haben ja, glaube ich, hier auch eine starke Osnabrücker Hörerschaft. Mhm. Passiert noch ein bisschen was. Mhm. Wir entwickeln das Thema Bäckerei, handwerkliche Bäckerei weiter. Mhm. Und wir haben hier in der alten Eisengießerei Schmidt unsere eigene Biermarke Herr Schmidt entwickelt.
Verstehe ich den Zusammenhang, weil das eben die Gießerei Schmidt war.
Genau. Ja, das Bier aus Osnabrück, du darfst es nicht Osnabrücker Pilz nennen, da gibt es Markenrechtsprobleme. Deswegen gesagt, wir sind hier in der alten Eisengießerei Schmidt und Herr Schmidt ist unsere Identifikationsfigur. Und der macht jetzt hier auch ein Bier.
Cool.
Und das haben wir hier quasi entwickelt. Und das gibt es ja so seit drei Jahren jetzt schon hier Osnabrück. Also soll auch ein regionales Produkt bleiben. Ich glaube, dass Bier und Regionalität oder allgemein regionale Produkte eine Chance haben, wenn sie qualitativ gut und preislich noch attraktiv sind.
Ja.
Das ist, glaube ich, so der Mix, der erforderlich ist. Und das ist kein Geheimnis, sind wir im Moment auch dabei, die Brauerei hier am Standort, wir haben hier noch ein bisschen Platz auf den Genusshöfen, zu planen. Tatsächlich auch aktiv mit anderen Unternehmern im Gespräch, sich da gegebenenfalls an dem Investment mal zu beteiligen. Bislang haben wir mal alles selber gestemmt. Die Brauerei, die wollen wir hier in Osnabrück verankern, für ein regionales Produkt, das auch als Anlaufstelle zu nutzen, einen schönen Platz zum als Aufenthaltsplatz, Veranstaltungsort auch irgendwo zu schaffen. Das wird neu entstehen, die Bäckerei wird ausgeweitet und ja, im Bereich der, ich sag mal, Mobilität, das ist ja das, was wir machen mit dem Charterflugbetrieb, ist ja letztlich auch nur eine Reaktion auf entsprechende Entwicklungen, die wir in irgendeiner Form haben. Wir haben ein Mobilitätsbedürfnis, müssen uns bewegen, also da findet eine Fortentwicklung statt, da bauen wir aus, versuchen das größer zu machen, weil du es auch nur mit Größe funktioniert. Das sind Dinge, an denen wir im Moment aktuell arbeiten.
Heißt, wir hätten sicherlich in einem Jahr oder zwei nochmal wieder Nachholbedarf im Podcast über Aktuelles zu berichten. Wenn du da auch Lust drauf hast,
können wir dann bei einem frisch gezapften Herr Schmidt hier in Osnabrück. Ja, jederzeit.
Das ist gut. Super. Ich bin mit meinen Themen soweit klar. Ich denke, wir haben Appetit gemacht darauf. Nochmal danke auch für die Arbeit, die du investiert hast, um so ein Buch auch zusammenzubringen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne es ja selber. Und ich kann nur raten, das Buch auch mal durchzustöbern. Das ist kein Schinken. Das ist immer noch dünn genug, dass es keine Entschuldigung gibt, wenn man es nicht liest. Auf der anderen Seite ist es aber auch so verblüffend zum Teil, dass ich mir denke, ja, das kann ich auch gut gebrauchen, um selber mal zu argumentieren. Also insofern auch da nochmal danke. Aber jetzt erstmal danke für das heutige Gespräch.
Danke für die Gelegenheit.
Sehr gerne. Auf bald.
Auf bald.
Tschüss. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!